Groß geworden, Kind geblieben, Erzieherinnen packen aus. Heute mit dem Thema Erlebnispädagogik. Und wir sagen es euch gleich von Anfang an, das ist echt ein Thema mit sehr viel Tiefgang. Weil es geht nämlich zurück, und ihr werdet es kaum glauben, bis zu Plato und Co. Caro hat sich halt diesmal ein bisschen intensiver in das Thema eingearbeitet. Und wir haben dann überlegt, wie können wir das machen, weil wir eben jetzt nicht bis ins 17. Jahrhundert mit euch zurückgehen wollen, sondern wir wollen schon ein bisschen im Hier und Jetzt bleiben. Und deswegen habe ich mir einfach ein paar Fragen überlegt und ich bin gespannt, ob wir Caro die Fragen beantworten können. Und Caro, fangen wir doch einfach gleich mal mit dem ersten an. Warum ist es auf Plato und Co. zurückzuführen? Was hat denn das damals in der Zeit zum Zuhören gehabt? Ich habe gedacht, das ist sowas Modernes.
Also zum Anfang muss man sagen, es gibt die moderne Erlebnispädagogik und die der Gründer, sage ich jetzt mal, Platon, Aristoteles, die haben ja alle angefangen mit einer, ja, mit dem Thema der Erziehungslehre und haben da schon gesagt, dass alles zusammenhängt und dass die Natur ein ganz, ganz wichtiger Erlebensraum ist, in dem man ganz, ganz viele Dinge lernen kann. Und darauf stützt sich ja die Erlebnispädagogik eigentlich im Grundsatz. Und deshalb kann man sagen, dass auch, ja, oder dass die Urväter tatsächlich Aristoteles, Platon und auch Pestalozzi sind.
Okay, aber für was haben die damals Erlebnispädagogik gebraucht? Ich meine, damals gab es ja noch nicht so wirklich das, was wir jetzt an Kindergärten, Schulen und so weiter haben. Da waren doch die Kinder sowieso einen ganzen Tag draußen, haben in der Natur gespielt. Für was hat man da sowas wie Erlebnispädagogik gebraucht?
Ja, zu dem Zeitpunkt wird es wahrscheinlich auch noch nicht mal Erlebnispädagogik geheißen haben, sondern das muss ich ehrlich auch sagen, habe ich auch nicht so wirklich rausgelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass nachdem sich diese Menschen sehr mit der Bildung und Pädagogik für Kinder beschäftigt haben die halt für sich festgestellt, dass die Natur mit ein Erlebnisraum ist und deshalb haben die das da schon mit in ihren Lehren aufgenommen.
Und wie ist es dann in die modernere Zeit übergegangen? Also wie man jetzt mal sagt, wir springen einfach ein paar Jahrhunderte vielleicht nach vorne. Wo kann man es dann noch ansiedeln?
Also der Grundvater der Erlebnispädagogik ist der Jean-Jacques Rozon. Der hat die Grundgedanken, die Methodik, die dahinter steckt, versucht zu formulieren beziehungsweise ja zu verbalisieren und sich da Gedanken gemacht. Und das geht dann weiter zum Kurt Hahn. Dann gibt's noch ganz viele andere Menschen, die verschiedene Wege eingeschlagen sind. Zum Beispiel gründen die Pfadfinder oder auch die Jugendherbergen auf dem Thema der Erlebnispädagogik.
Jugendherbergen und Pfadfinder, das sind quasi Teile der Erlebnispädagogik, wie kann man das verstehen?
Ja, also es geht da einher, dass die Gründer dieser Bewegungen sich gedacht haben, also vor allem bei den Pfadfindern, dass es verschiedene Themen gibt, die für die Jugendlichen oder Kinder, die in diesen Vereinen sind, wichtig sind, dass sie die lernen. Deswegen hat der Gründer der Pfadfinder gesagt, durch die Erlebnisse, die die Kinder in der Natur erleben, können sie von dieser gesellschaftlichen Faulheit in Anführungszeichen wieder zurückkommen. Und durch die körperliche Betätigung haben sie dann da bei den Pfadfindern einen Lebens- oder einen Lernraum geschaffen, um da wieder ein bisschen wegzukommen. Und die Jugendherbergen gehen daraufhin zurück, dass der Gründer der Jugendherbergen gesagt hat, er möchte, dass nicht nur Kinder das erleben, sondern auch deren Eltern, also dass die Familien eine Gesamtheit erfahren und deswegen hat er ganz viele Jugendherbergen in Deutschland gegründet.
Jetzt sagt mir ja, dass so die Erlebnispädagogik vor allen Dingen ganz viel mit so Überwindungsaufgaben zum Tor hat, mit Vertrauen, Kooperation und so weiter. Und als wir davor ein bisschen über den Podcast so geredet haben, was du rausgefunden hast, dann hast du sogar die Hitlerjugend erwähnt. Das ist vielleicht total interessant. Was hat denn die Hitlerjugend mit Erlebnispädagogik zum Tor?
Ja, also die Hitlerjugend, die haben diese Themen der Erlebnispädagogik in ihre Jugendvereinigungen mit aufgenommen. Das heißt also, dass sie ganz viele diese Erlebnisse, wie zum Beispiel Konflikte, in die Hitlerjugend mit eingebaut haben. Also das heißt, sie haben irgendwelche Rollenspiele zum Beispiel gemacht, um die Kinder darauf vorzubereiten, in der alltäglichen Situation dann das umsetzen zu können.
Das heißt quasi, die haben sozusagen das Gedankengut der Kinder so weit verändert durch vorgetäuschte Erlebnisse, um quasi eher Gedankengut den Kindern nahe zu bringen. Also es waren inszenierte Erlebnisse, die Kinder quasi und Jugendlichen vormachen sollten, wie das Leben der NS-Zeit sein soll.
Ja, oder auch diese sportliche Betätigung, die da ja ganz im Vordergrund stand, war da auch ein Thema. Und deswegen haben dann die Alliierten das ja jetzt nicht verboten, aber haben das unterbunden, weil sie Angst hatten, dass wenn das wieder so groß wird, diese Jugendbewegungen, dass das dann in Deutschland wieder passieren kann, dass sich da irgendwelche rechten Szenen bilden oder sonstige negative Gruppen entstehen.
Jetzt, wenn man sagt, Erlebnispädagogik ist ja jetzt quasi eigentlich nicht schwerpunktmäßig der NS-Zeit zuzuschreiben, sondern hat eigentlich ganz andere Ziele und Hintergründe. Einfach nur in Wald mit den Kindern gehen und die Kinder da spulen lassen oder auf einen Spulplatz zum Gehen oder in der Turnhalle zum Sein. Das hat ja nur bei weitem nichts mit dem Thema Erlebnispädagogik zum tun. Aber was für Ziele steckt sich denn jemand, der sagt, ich bin bewusst Erlebnispädagoge, Pädagogin geworden? Was will er denn erreichen mit seiner Form der Pädagogik?
Ja, er möchte erreichen, dass die Kinder, Jugendliche oder auch die Erwachsenen Methoden oder Strategien entwickeln in dieser inszenierten Szenerie der Erlebnispädagogik, die zum Beispiel einen Konflikt im Alltag widerspiegelt, um dann in Alltagssituationen besser damit umgehen zu können. Also der sagt quasi, ihr habt es schon mal erlebt in einer entspannteren Atmosphäre, in einer inszenierten Atmosphäre und ihr könnt es dann übernehmen in eure Alltagssituationen.
Das heißt, es geht ganz viel um Transferleistungen von erlebten Situationen, aber jetzt denke ich da zum Beispiel bei Erlebnispädagogik, berichtige mir, wenn das nicht so stimmt, ich denke da immer an diese typischen Spiele, jeder legt einen Meterstab auf seinen Finger und dann müssen 7 Leute den Meterstab bis auf den Boden bringen, ohne dass jemand seinen Finger quasi vom Stab löst. Was soll denn das bitte mit einer realen Situation im Leben zum tun haben? Da muss ich doch nie zu 7 den Meterstab am Boden legen.
Nein, musst du nicht, aber du musst in einer realen Situation dich mit 7 verschiedenen Menschen oder sogar mehr oder auch mal weniger auseinandersetzen. Also das heißt, du musst mit ihnen kommunizieren, du musst schauen, dass sie an einem Strang zieht, weil diesen Meterstab am Boden hinzulegen, das funktioniert nur, wenn man gemeinsam zusammenarbeitet. Und diese Situationen kann man dann eben in den Alltag übernehmen. Das heißt, wenn ich irgendwelche schwierigen Situationen habe, irgendwelche Konflikte habe, habe ich gelernt, ich muss im Team zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen, um dann dieses Ziel zu erreichen. Also das heißt, ich muss richtig kommunizieren. Es gibt ja auch die verschiedenen Rollen dann in den Gruppen, die da dann vielleicht auch ausgeprägt werden und man dann auch weiß, okay, das ist vielleicht so ein bisschen der Anführer, das ist der, der die guten Ideen hat und kann dann im wahren Leben das auch schneller ja rausfiltern, sage ich jetzt mal.
Aber wenn du sagst, da haben die verschiedenen Rollen auch wichtig zu beachten, was mache ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich habe jetzt 2, die sind so mehr die Anführer und dann habe ich natürlich ein paar Mitläufer und jetzt gibt es ein paar so typische Außenseiter, die wo eigentlich, ja, sage jetzt mal, im Sport immer die letzten haben, die gewählt werden, die wo im Pausenhof allein da stehen oder so. Ist das dann für die nicht wahnsinnig frustrierend, wenn die immer nur die sind, die zum Beispiel das ausführen, was die anderen sagen?
Ja, oft ist es ja so, dass sich in genau diesen erlebnispädagogischen Situationen es sich zeigt, dass vielleicht die sind, die die Ideen dazu haben, um das Ganze zu lösen und dann vielleicht erleben, oder nicht nur vielleicht, sondern die sollen dann erleben, dass sie auch was bewirken können und auch diejenigen sind, die da zu einem Erreichen des Ziels führen können.
Darfst du dann sagen, dass das quasi, wie du es vorher gesagt hast, da geht es ja auch viel um nur zusammenkommen, das quasi schaffen, dass es quasi also das Ziel der Gruppe ist, wir müssen einfach jeden irgendwie mitnehmen, also nicht, ich muss mit jedem dann auch befreundet sein, aber das Ziel dieser Aufgabe ist es, jeder muss über den Fluss, keine Ahnung, oder über den Balken. Dabei darf man sich nicht loslassen, dass das quasi also ein bisschen diese Gemeinschaft fördern soll?
Ja, auf jeden Fall. Also, wobei man dann auch wieder sagt, dass die Erlebnispädagogik ja für jeden Einzelnen ein anderes Erlebnis ist und jeder Einzelne andere Erkenntnisse daraus zieht. Das heißt, also der Anführer kann daraus ziehen für sich, oh, der jetzt eigentlich immer der ist, der alleine ist, der so ein bisschen der Außenseiter ist, ist jetzt plötzlich der, der die Idee hat, die funktioniert. Und der erlebt natürlich dann, oh, vielleicht sollte ich mich ein bisschen mehr mit dem mal absprechen oder vielleicht sollte ich auch mal auf den hören und mich ein bisschen zurücknehmen. Wiederum der Außenseiter erlebt dann, oh, ich kann doch was bewirken und vielleicht ist der eine doch ganz nett oder ich kann mich mit denen doch verbünden, wir ziehen doch alle an einem Strang, wir gehören doch zusammen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass diese Gruppen, die da bei der Erlebnispädagogik zusammen irgendwelche Erlebnisse haben, ja, sich auch vorher schon kennen und dass das eine bekannte Gruppe ist, um dann diese Transferleistungen machbar zu machen.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, gerade bei so Vertrauensübungen ist es vielleicht schon sinnvoll, wenn das Menschen sind, die sich kennen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, ja, die gingen dann in den Wald, irgendwas mit Baumstämmen und Flüssen. Wo bietet sich denn Erlebnispädagogik tatsächlich an? Also wo jetzt räumlich betrachtet quasi keine Erlebnispädagogik durchführen?
Die ursprüngliche Erlebnispädagogik befindet sich tatsächlich in der Natur, weil die Begründer eben sagen, dass die Natur ein ganz wichtiger Erfahrungsraum ist und man von der Natur eben viel mitnehmen kann. Es geht aber immer mehr auch in die Räumlichkeiten hinein, diese Indoor-Erlebnisse sozusagen. Ich muss sagen, für mich persönlich ist Erlebnispädagogik immer was irgendwie draußen stattfindet, bei egal auch welchem Wetter, um einfach dieses Naturerlebnis und diesen Raum auch zu haben. Also es ist ja ganz oft so, dass diese Situationen, die da von den Pädagogen inszeniert werden, viel Raum brauchen, Platz brauchen. Und da finde ich es dann in der Turnhalle zum Beispiel sehr beschränkt. Da ist halt eben das Raumangebot nicht so da. Wobei, wenn es halt gar nicht geht, kann man gern auch mal auf eine Turnhalle ausweichen. Also vor allem, wenn man sagt, okay, man macht in der Einrichtung solche Angebote in diese Richtung, dann ist es oft leider so, dass der Platz einfach beschränkt ist. Dann muss man halt einfach das nutzen, was da ist.
Also ich mache jetzt seit 2 bis 3 Mal in der Woche Erlebnispädagogik, weil ich gehe mit meinen Kindern in Wolden aus, wir bauen da miteinander ein Tipi oder wir gingen spazieren, dann haben wir unten bei unserem Fluss, da haben wir miteinander Schiff gebaut oder wir haben geschaut, dass jeder über den Fluss kommt. Dann kann ich quasi sagen, ich bin jetzt eine Erlebnispädagogin oder wie ist das?
Naja, also man muss schon sagen, dass da auch mehr noch dazu gehört, zu der Erlebnispädagogik, als den Kindern irgendwelche Erlebnisse zu ermöglichen. Es gibt da auch zum Beispiel die Theorie, sage ich jetzt mal, die da dahinter steht, ist, dass auch ganz viel reflektiert wird. Also, dass nicht nur Erlebnisse geboten werden sollen, sondern dass auch die Reflexion im Vordergrund steht. Das heißt, jeder, der da dabei war, erklärt oder erzählt, wie er sich gefühlt hat, erzählt, was er für sich mitnehmen kann. Deswegen zählt nicht alles, was man jetzt mit den Kindern macht, dass man viel draußen ist, als Erlebnispädagogik. Und es ist sogar so, dass die Erlebnispädagogik mittlerweile ein Aufbaustudium ist. Genau, also meistens ist es so, dass es Sozialpädagogen machen, die Sozialpädagogik studiert haben und können dann eben ein Aufbaustudium machen zum Erlebnispädagogen. Für Erzieher gibt es die Möglichkeit einer Weiterbildung an verschiedenen Akademien.
Jetzt ist ja so, dass Erlebnispädagogik, so wie du das vorher ein bisschen verzeiht hast, hat ja auch viel mit Action zum Tor. Also nicht nur immer dieses, ich lege einen Meterstab auf den Boden, sondern das kann durchaus ja, wenn man sagt, es geht um die Überquerung eines Flusses oder so, mal mit ein bisschen Risiken auch fast schon verbunden sein. Also wo ich mich in einem übersehbaren Rahmen in ein Risiko begebe. Jetzt denke ich an ein paar Kinder bei mir in der Einrichtung, wo ich mir denke, ja holla die Wald, für wen die miteinander einen Fluss überqueren, hoffentlich kommen von 10 Kindern auch 10 drin an, weil ja dann doch manchmal so kleine Chaoten mit dabei sind oder ein paar, die wo vielleicht einfach Schiss haben, das zu machen. Und ich denke jetzt aber gerade mehr so an diese Kinder, die es vielleicht schwerfällt, ihren eigenen Grenzen einzuschränken. Ist es denn dann nicht vielleicht auch ein bisschen gefährlich, solche Übungen mit denen zu machen, weil man sagt, dass die Verletzungsgefahr ist vielleicht wahnsinnig groß?
Also zum einen ist ein Grundsatz der Erlebnispädagogik die Freiwilligkeit. Und zum anderen hat der Erlebnispädagogik auch die Aufgabe, diese Risiken einzuschätzen und die Gruppe einzuschätzen, ob die Gruppe diese Aufgabe der Gruppe gestellt wurde, auch schaffen kann, beziehungsweise ob das nicht dann zu gefährlich ist. Also der Erlebnispädagoge hat da eine große Verantwortung, dass diese Aufgaben nicht zu gefährlich werden.
Jetzt ist ja so, wir haben schon wieder beim Fluss gekommen, wo dieser Fluss kommen, wir gar nicht mehr weg. Jetzt ist die Aufgabe zum Beispiel, du hast 2 Baumstämme zur Verfügung und vielleicht nur irgendwie 3 Seile. Und die Aufgabe ist es jetzt, du sollst über diesen Fluss drüber kommen, aber es darf niemand nass werden. Jetzt habe ich halt da als Anna quasi so die Lösung bei mir im Kopf. Jetzt machen die Kinder das aber komplett anders. Also vielleicht gingen die sogar 1 Kilometer weit und gingen über eine Brücke drüber und brauchen meine Baumstämme und Seile gar nicht. Ist dann mein Ziel der Erlebnispädagogik überhaupt erreicht?
Ja, also definitiv ja, weil du geschaffen hast, dass die Kinder gemeinsam eine Lösung finden. Es hätte auch sein können, dass dann ein Kind sagt, nein, aber die Anna hat doch gesagt, wir müssen unbedingt die Seile und die Baumstämme benutzen und die anderen Kinder aber dann das Kind, sage ich jetzt mal, in einer gewissen Art und Weise überstimmen und sagen, nee, wir gehen jetzt da über die Brücke drüber. Und dann ist es natürlich aber wichtig zu reflektieren, wie hat sich das Kind in dem Moment dann gefühlt, dass es nicht gehört wurde oder dass die anderen es überstimmt haben. Und manchmal sind die Ziele, die man als Pädagoge im Kopf hat und nicht nur bei der Erlebnispädagogik ist es so, sondern auch bei vielen anderen Angeboten, die im Kindergarten oder im Hort auch gemacht werden, dass oft die Ziele, die man sich als Erzieher eben gesetzt hat, nicht erreicht werden, so wie man sich selber das vorstellt, weil die Kinder ganz andere kreative Lösungswege gehen.
Ja, ich kenne das auch. In der Psychomotorik sagt man da die real fucking moments. Du hast ein Ziel im Vorkopf oder irgendeinen Plan und dann passiert es komplett anders, als du das meinst. Aber ich denke, das ist ja die Schöne an der Erlebnispädagogik, dass du sagen kannst, es gibt nicht diesen einen Weg, den man gehen kann, sondern es gibt viele Wege, die man quasi gemeinsam gehen kann. Und sozusagen der Weg ist das Ziel. Also es geht nicht darum, dass die Aufgabe am Ende 100% bewältigt wurde, sondern dass man das gemeinsam geschafft hat, dass man da im Austausch blieb ist, dass man versucht hat, jeden irgendwie mitzunehmen, dass jeder so seinen Platz und seine Rolle gefunden hat in dieser Gemeinschaft. Jetzt hast du vorher gesagt, Erlebnispädagogik auch bei Erwachsenen. Ich schnaufe jetzt so ein bisschen, weil ich stelle mir schon die Frage. Bei Kindern, klar, die sind da motiviert, die sind so, die haben da kein Problem nicht, dass man sich barzig macht. Es gibt Erwachsene, die sich gern barzig machen. Aber ich stelle mir das durchaus schon Herausforderung. Welche Gruppe an Erwachsenen darf man motivieren, so erlebnispädagogische Spiele zu machen? Also denkt man da jetzt speziell irgendwie an Menschen mit Körperbehinderung oder Menschen mit, weiß ich nicht, seelischer Beeinträchtigung oder?
Tatsächlich alles. Also es ist für jeden möglich, Erlebnispädagogik zu erleben. Ich habe jetzt auch was gelesen, zum Beispiel von erlebnispädagogischen Tauchen. Und das ist anscheinend auch für Menschen mit Behinderung, ja, ein großes Gebiet, wo wirklich gute Ergebnisse auch erzielt wurden. Bei Erwachsenen ist es eher so, dass es meistens Firmen sind, kleine Teams, die diese Erlebnispädagogik als Firmenangebot machen, um die Gruppenstruktur entweder zu verbessern, also die Kommunikation zu verbessern, das Gruppengefühl zu verbessern oder tatsächlich auch, wenn schon Konfliktsituationen sind, diese Struktur zu durchbrechen, diesen Konflikt zu durchbrechen, indem man eben Spiele macht, die für die Kommunikation wichtig sind, die vielleicht eben den Außenseiter in eine Position setzen, die vielleicht der Anführer ist, um einfach da ein anderes Denken zu hinterlassen. Man muss aber halt schon auch sagen, die Gruppe muss sich darauf einlassen und ich glaube auch, dass es manchmal so ist, dass man auch diese Dinge abbrechen muss, wenn man merkt, es funktioniert einfach nicht. Also wenn man da schon so ganz verhärtete Probleme hat, glaube ich, wird es schwierig, dann über eine erlebnispädagogische Stunde oder erlebnispädagogische Erfahrungen diese Konflikte aufzuheben. Und da, glaube ich, sind Grenzen da.
Ich glaube auch, dass du vielleicht entsprechend ausgebildete Erlebnispädagogen brauchst, die das nie nur, sag jetzt mal, durch eine Akademie oder so gelernt haben, sondern vielleicht da einen, weiß ich nicht, supervisorischen Hintergrund haben oder einen therapeutischen oder ähnliches, dann ist vielleicht möglich. Ganz kurz, Caro, weil wir schon fast wieder am Ende von unseren 20 Minuten sind. Erlebnispädagogik im, sag jetzt mal, so Säuglings- und Krippenbereich, glaubst du, dass da auch was möglich ist?
Ja, also ich muss sagen, durch das, dass ja auch, ja, Säuglinge weiß ich jetzt tatsächlich, könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man ihnen einfach diese Naturerfahrungen im Alltag mit einbaut und das vielleicht nicht unbedingt als Erlebnispädagogik abstempelt, sondern halt einfach wirklich als
taktile Wahrnehmung.
Genau, taktile Wahrnehmung. Krippenalter könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man die ein oder andere kleine Aufgabe den Kindern durchaus zumuten kann, um einfach ihnen dieses, ja, Erlebnis zu geben, gemeinsam was zu schaffen. Also das ist ja eigentlich so dieses Grundprinzip der Erlebnispädagogik.
Ist halt wahrscheinlich in der Krippe noch ein bisschen schwieriger, weil ja da noch ganz früh dieses Ego-Dasein des Kindes halt,
ja, klar,
mehr zirkt als wir im, ja, Kindergarten.
Aber mit den Älteren, denke ich, geht's auf jeden Fall.
Also ein total interessantes Thema, Erlebnispädagogik. Ich meine, es beginnt ja quasi schon 1700, schieß mich tot. Es ist begründet auf dem einen oder anderen Philosophen. Also das finde ich schon sehr weit zurückgehend, auch wenn es vielleicht damals noch nicht Erlebnispädagogik geheißen hat. Aber der Grundgedanke des Ganzen, die Natur als Erzieher quasi mit ins Boot zu holen, finde ich einen unheimlich schönen Grundgedanken. Wir haben auch gehört, dass Erlebnispädagogik quasi was mit Gemeinschaft zum Tor hat. Es geht darum, dass man, ja, gestellte Situationen, die den Alltag vielleicht widerspiegeln können, inszeniert, um daraus eine Transferleistung in den Alltag zu bringen. Dass es immer damit zum Tor hat, so einer für alle und alle für einen ein bisschen. Das ist um dieses, wir lösen gemeinsam ein Problem und wir finden da unsere eigenen Lösungswege. Es gibt nicht diesen einen, sondern der kann ganz kreativ sein. Ich finde es wahnsinnig interessant, dass Erlebnispädagogik eigentlich in jeder Altersgruppe funktioniert. Natürlich immer entsprechend dem Entwicklungsstand des jeweiligen. Ich finde es wahnsinnig interessant, dass man das auch eben für so Teamfortbildungen machen kann. Ich kann mir das auch für uns jetzt als Team einfach total interessant vorstellen. vorstellen. Und ich weiß, meine Eltern haben einmal einen Kletterpark besucht mit einer Angestellten und das war auch, jetzt so im Nachhinein betrachtet, schon auch so ein Erlebnis, weil manche die wahnsinnige Höhenangst gehabt haben, die sich so motivieren haben lassen durch die anderen. Ja, dass Erlebnispädagogik einfach schon eine ganz spezielle Methodik hinter sich hat und nicht nur was damit zum Tun hat, dass man ein bisschen die Natur besucht und die Kinder so diese Erfahrungen machen lässt. Das ist schon mehr Theorie auch dahinter, als man meint. Auch diese verschiedenen Methoden mit entweder man lässt es so stehen oder man reflektiert es in so Bedürfnisrunden. Also ich denke, Erlebnispädagogik ist sehr, sehr weit gefächert und da in 20 Minuten diese zu kurz runterzubrechen, war wahnsinnig schwierig. Ich hoffe, wir haben so das meiste und das Wichtigste, was man darüber sagen kann, eingebackelt. Caro, danke, dass du dich da so intensiv eingelesen hast. Also, ich habe es mir vorher mal so überflogen, was du da alles rausgesucht hast. Caro hat so 24 Seiten geheft, vor sich Link gehabt, wo das alles drinsteht. Und ja, wenn ihr noch mehr über Erlebnispädagogik wissen wollt, wir haben ab sofort auf Instagram neben unseren Wusstest du das Bildern auch noch ein groß geworden Kind geblieben empfiehlt. Und da werden wir ja entweder Bücher empfehlen oder Zeitschriften, bestimmte Artikel, die man sich einfach durchlesen kann. Wir werden irgendwas verlinken, wenn wir sagen, Mensch, das war auch wieder coole Artikel in irgendeiner Fachzeitschrift oder ähnliches. Und da werden wir bestimmt das ein oder andere jetzt auch über die Erlebnispädagogik bringen. Schaut's einfach ein. Ja, Caro, ich würde sagen, wir können uns eigentlich abschließen, oder?
Ja, ich glaube auch. Du hast, glaube ich, jetzt zum Schluss nochmal alles innerhalb von 5 Minuten, nein, nicht 5 Minuten, aber 2 Minuten zusammengefasst, das einfach wichtig ist. In diesem Sinne,
Viert euch!